ja, Sie haben also ein Radio. Feines Radio.
N.E.W.
Magazin.
Bringt zusätzliche Kaufkraft, Wohlstand und Arbeitsplätze.
N.E.W. Magazin.
Boah. Für alle Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, Omas, Opas, Onkel und Tanten.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum NEW-Magazin, dem wöchentlichen Magazin der neuen Essener Welle. Ich bin Klaus Hausmann und das sind die Themen unserer heutigen Ausgabe. Andrea Kamrath stellt das Buchprojekt Fremd und doch daheim vor, in dem Kinder und Jugendliche aller Länder über ihr Leben zwischen den Kulturen berichten. Der neue Kästner, nicht verwandt mit dem berühmten Erich Kästner, spricht über sein Erstlingswerk »Die Paganini-Identität«. Unser Comedian Michael Steinke hat sich beim Einkaufen für die Festtage im Regal vergriffen. Und im zweiten Teil des NEW-Magazins ab 21 Uhr spreche ich mit den Herausgebern der Broschüre Kindsein in Essen über die neueste Ausgabe. Wir stellen die Essener Selbsthilfegruppe Großeltern vor und wie sie um Kontakt mit ihren Enkelkindern kämpfen. Abschließend erzählt Ihnen Editha von Sagenhaft alles über Jul, das germanische Fest zur Wintersonnenwende.
Smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, from Peter's Flow and mentioned her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Fremd und doch daheim ist ein Buchprojekt von Kindern und Jugendlichen aus Essen, finanziert durch die Baedeker Stiftung. Die Idee dazu hatte Dr. Arthur Nickel. An die Umsetzung des Projektes machte sich Friederike Köster vom Netzwerk Lernwelt Essen. Und was sich genau dahinter verbirgt, erfahren Sie jetzt von Andrea Kamrath und ihren Studiogästen.
Nun ist es nicht ein Buch über Kinder und Jugendliche, wie der Untertitel vielleicht vermuten lässt. Wer hat denn eigentlich geschrieben in dem Buch?
Es haben die Kinder und Jugendlichen selber geschrieben. Wir haben von April bis Juni eine Ausschreibung gemacht, richtig öffentlich. Das heißt, wir haben 10.000 Flyer verteilt an alle weiterführenden Schulen, weil ja das Alter von 10 bis 20 sein sollte, haben wir uns also an die weiterführenden Schulen gewendet, mit der Bitte, diese Flyer zu verteilen an die Lehrer, damit diese das im Unterricht benutzen eventuell, das Thema aufgreifen, weil sie es spannend finden, um dann mit den Kindern zu arbeiten oder auch Jugendlichen besser gesagt. Und wir haben es auch, den Flyer verteilt in Kulturinstitutionen, in allen möglichen Jugendeinrichtungen. Wir haben es an Migrations-Selbsthilfeorganisationen auch geschickt, sodass wir auch dort her wirklich Rückläufe bekommen haben. Die Kinder und Jugendlichen haben auf diese Flyer hin selber die Texte formuliert, geschrieben und uns eingeschickt.
Ich habe gerade schon mal rausgehört, 10 und 20 Jahre alt, also die Kinder und Jugendlichen selbst haben geschrieben.
Die Kinder und Jugendlichen wurden einfach aufgefordert, sich zu überlegen, was ihnen zu diesem Thema einfällt. Und dann war es ganz unterschiedlich. Jeder hat aus seiner eigenen Sicht, aus seiner eigenen Perspektive versucht, das zu formulieren, was ihm persönlich wichtig ist.
Sind das jetzt nur deutsche Kinder gewesen, die geantwortet haben auf doch so eine irgendwie, ich finde, schwierige Aufgabe?
Also es sind deutsche Jugendliche gewesen, aber auch ganz viele, die einen Migrantenhintergrund haben, Kinder und Jugendliche, die zum Teil erst wenige Monate in Deutschland leben, zum Teil sind es solche, die in Deutschland geboren wurden und deren Eltern auch schon sehr lange hier leben. Es ist ganz unterschiedlich. Sie alle fühlten sich angesprochen und fanden das ausgesprochen interessant. Es ist offenkundig ein Thema, das sie wirklich selber betrifft und deswegen haben sie sich geäußert.
Das finde ich interessant. Auch die Frage, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, ein solches Buch zu veröffentlichen?
Also das war zunächst einmal eine Nacht- und Nebel-Aktion. Ich hatte mit dem Verleger Alfred Büngen ein nächtliches Telefongespräch über ein ehemaliges Zwangsarbeiterprojekt, wo ehemalige Zwangsarbeiter sich geäußert haben, wie sie sich im Dritten Reich hier in Deutschland gefühlt haben und wie es ihnen heute geht. Und da entstand die Idee, man müsste sowas eigentlich auch mal für Jugendliche machen. Und dann fiel mir ein, da gibt es die Lernwelt Essen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch ein gutes Projekt, dass man das einfach mal auf eine Stadt bezogen versucht durchzuführen. Daraufhin habe ich mich an Friederike Köster gewandt und sie war sofort begeistert und dann ging es los.
Bei Ihnen in der Lernwelt Essen gab es da auch keine Hindernisse. Das hat alles was mit Geld zu tun, wer veröffentlicht das und so weiter.
Ja, wir fanden erstmal die Idee sehr interessant. Sowieso ist natürlich ein Thema, was brandaktuell ist und auf jeden Fall ein spannendes Thema, was endlich mal veröffentlicht werden sollte. Natürlich musste ich erstmal meine Vorgesetzten auch überzeugen. Das ist unser Kulturbildungs- und Jugenddezernent Dr. Oliver Scheidt und zusammen mit Willi Overbeck vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt. Die fanden das Thema aber auch sehr interessant und spannend und haben mir dann das Vertrauen entgegengebracht, okay, mach das einfach mal, weil mit Lernwelt Essen in der Kulturlernwelt, wo ich halt tätig bin, bin ich zuständig für die Vernetzung von Kultur und Schule. Und da ist natürlich so ein Thema, ein Aufhänger, über das man das auch wunderbar versuchen kann, weil in diesem Buch steckt ganz viel Kultur drin. Es haben ja Kinder aus verschiedenen Nationen, sprich auch sehr unterschiedlichen Kulturen geschrieben über ihre Kultur und die Problematik in Deutschland damit. Dann haben wir uns ja überlegt, wie man das tun kann. Das hatte ich ja eben schon kurz erwähnt, wie wir es dann gemacht haben. Und das Buch ist jetzt fertig.
Ja, das Buch. Und da wollen wir jetzt auch genau mal reingucken. Was steht überhaupt drin in diesem Buch?
Also es sind ganz unterschiedliche Texte. Jugendliche haben zum einen geschrieben über ihre Stadt, über die Stadt Essen, wie sie ihre Stadt sehen, was ihnen an ihr gefällt, was ihnen an ihr nicht gefällt. Sie sehen die Stadt aber auch durchaus aus der Perspektive aus einem anderen Land. Und dann schildern sich auch ihre persönliche Befindlichkeit, wo sie selber stehen, zwischen den Kulturen, wo zwischen den Kulturen. Und so gibt es ganz, ganz viele Facetten bis hin zu dem letzten Kapitel. Da geht es um die Frage, was brauchen wir als Jugendliche vor allem, um uns hier zurechtzufinden? Und das ist das Thema Freundschaft.
Und die Texte, wie sehen die aus, dass so Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mal eine Idee davon bekommen? Sind das Gedichte, sind das Romane?
Also wir waren sehr überrascht, zum einen von der Menge, die überhaupt gekommen ist, natürlich am Ende der Ausschreibungsfrist, aber genau auch vor allem von der Form der Texte. Es sind wirklich vom Gedicht, vom Dreizeiler bis zu Rap-Texten, die sehr ausgefeilt sind mit Fußnoten über englische Übersetzungen, bis hin zu einem Roman tatsächlich, der eingeschickt worden ist, der 70 Seiten lang war. Da ist auch jetzt nur ein Ausschnitt natürlich im Buch erschienen. Es ist ein Küchenrezept dabei, ein Wochenspeiseplan einer Kita. Es sind Tagebucheinträge sehr viele dabei. Kurzgeschichten, einfach Prosa-Erzählungen, wie geht es mir? Es ist wirklich von jeder Form von Lyrik ist etwas vorhanden. wirklich ein Lesebuch im wahrsten Sinne sozusagen.
Haben die Jugendlichen und Kinder mit den Texten, haben die ihren Erwartungen entsprochen?
Also ich muss sagen, ich war überwältigt, als ich diese vielen Texte gelesen habe. Zum einen, also wie authentisch diese Texte sind, wie offen und ehrlich die Jugendlichen Auskunft geben über sich. Und zum anderen natürlich einfach von der Form her, da ist ein unglaubliches Potenzial da, eine unglaubliche Kraft, das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Und das spiegeln diese Texte und das finde ich einfach überwältigend, das ist toll.
Gibt es Lieblingstexte, irgendwas, wo Sie sagen, das hat mir unheimlich gut gefallen?
Also ganz spontan kann ich darauf antworten, es sind alle Texte unglaublich toll, bewegend, sehr tiefgründig teilweise. Was ich am spontan witzigsten auch fand, ist ein Text von dem jüngsten Kind, was uns geschrieben hat, das aus einem Hort herausgeschrieben hat. Und das ist nämlich der Wochenspeiseplan, den die Mutter zusammen mit der Kita gemacht hat, nämlich arabische Küche. Und dazu hat sie halt einen kleinen Brief geschrieben, wie es dazu kam. Und das fand ich, als das auch ankam an mir in der Post, so schön, dass das einfach richtig fest hängen geblieben ist.
Und bei Ihnen, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie da auch irgendwas, was Sie ganz berührt hat oder was Sie witzig fanden?
Also es gibt ganz, ganz viele Texte, die mich berührt haben. Und zwar auf sehr unterschiedliche Weise. Es gibt Texte, die mir sehr viel Informationen gegeben haben, wie es den Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien geht, wo die Probleme sind. Aber auch bei vielen anderen, die hier in Deutschland groß geworden sind. Auch da sieht man, wenn es zu Hause einen Bruch gibt, wenn die Familie auseinanderbricht, vielleicht weil der Vater gestorben ist, wo wirklich also ganz ernste Schicksale sind, das sind Dinge, die treiben die Jugendlichen um. Und das ist also sehr, sehr bewegend. Einen Text würde ich ganz gerne hervorheben von Rabbi Semmo. Das ist ein Jugendlicher, 16 Jahre alt, selber Autist, Araber. Und er hat nach den Informationen, die wir bekommen haben, überhaupt zum ersten Mal angefangen zu schreiben. Und er drückt das, um was es uns in diesem Buch geht, besonders toll aus. Und ist es so symptomatisch für das, um was es geht.
Heute im Studio bei mir habe ich vier Gäste. Vier von den Autoren des Buches lesen ihre eigenen Texte vor. Einer davon ist Sascha Brandt, er ist 19 Jahre alt. Sascha, wie hast du dich gefühlt, als du dieses Buch geschrieben hast?
Also zunächst mal fand ich das ganz interessant, mal zu sehen, ob ich überhaupt sowas schreiben kann, so einen Text. Und dann war ich natürlich stolz, dass der Text dann auch ausgewählt wurde und habe mich ziemlich gefreut.
Saschas Text, auf der Wiese.
Er liegt auf der Wiese. Um ihn herum ist alles still. Er beobachtet den Himmel und die Wolken. Das Rauschen des Flusses wiegt sich geschmeidig in seine Traumwelt ein. Von Weitem hört er Vögel. Es ist ihm, als ob sie eine Symphonie vollführen. Er genießt die Natur, ihren Duft sowie ihre Geräusche. Er genießt die Ruhe, schwelgt in Gedanken. Die Sonne wärmt seine Haut. Es ist ein angenehmes Gefühl, ebenso wie das Gras, das ihn kitzelt. Er beobachtet, wie die Ringe auf dem Wasser erscheinen und wieder verschwinden. Er fühlt sich vollkommen und zufrieden, fast wie fernab, im Urlaub. Er könnte Stunden so weitermachen, einfach herumliegen, doch er beschließt, ein Stück zu laufen. Es geht von grün auf grau. Lärm schmettert auf ihn ein, Abgase drohen ihm den Hals zuzuschnüren. Menschenmassen, die auf einmal um ihn herum sind. Ihm ist, als ob er zu ersticken drohe. Zwei Welten, unvereinbar, nicht hier, mitten im Ruhrgebiet, mitten in Essen. Thank you.
you'll see the line that's drawn between good and bad.
Ein weiterer Text ist von Jasmin Otto geschrieben worden. Sie ist 17 Jahre alt. Hat dir das Schreiben eigentlich Spaß gemacht?
Am Anfang fiel es mir eher schwer, über meine Gefühle zu schreiben. Doch danach habe ich dann halt angefangen, in ein Gedicht zu fassen. Es hat mir dann auch Spaß gemacht und seitdem schreibe ich auch weiterhin Gedichte.
Und für die Zukunft? Machst du da was draus?
Ich versuche, ein Buch herauszubringen, um mir mein Studium zu finanzieren.
Jasmins Text, Memories.
Kindheit. Ein Wort, das für mich so viel bedeutet wie Flucht. Flucht vor dem Wesen aus meiner Vergangenheit. Ein Wesen, das mir ausnahmsweise so nah stand, dass ich ihm nicht entkommen konnte. Lachen konnte ich nur, wenn ich nicht bei ihm war. Ich war für jede Gelegenheit dankbar. Schule, Freunde, sonst wo, nur nicht dort, wo es war. Fremd sein, nicht akzeptiert werden, unwohl fühlen, Gefühle, die sich in mir ausbreiteten, wenn ich bei ihm war. Jetzt habe ich die Zeit überwunden. Ich war einmal stark, mich ihm zu stellen. Doch es schmerzt, an die Löcher meiner Vergangenheit zu denken. Deswegen möchte ich nie wieder an dieses Wesen erinnert werden.
If you've been bad, oh Lord, I bet you have, and you've not been healed by a flying lead. You'd better close your eyes.
Ein weiterer Autor des Buches Fremd und doch daheim ist Florian Stadie. Er ist 18 Jahre alt. Wie hast du von dem Projekt erfahren?
Ja, ich habe das vom Projekt erfahren, also durch unseren Lehrer, Herr Nickel. Also der hat uns befragt, ob wir daran teilnehmen wollen. Und da habe ich ja gesagt, natürlich, also kann man ja ausprobieren. Ja, und dann ist es so geschehen und dann war ich auf einmal im Buch. Also und habe mich auch sehr darüber gefreut. Ja, und das war es eigentlich.
Florians Text, Schicksalsschläge.
Anfang 1990 wurde alles anders. Ich verstand die Welt nicht mehr. Mein Vater, der seit Wochen Husten hatte, kam nach einer Untersuchung nach Hause. Lungenkrebs, inoperabel. Meine Mutter weinte. Er hatte laut Befund nur noch 3 Monate zu leben, obwohl er erst 33 Jahre alt war. Meine Schwester und ich mussten in den Hort, obwohl wir es nicht wollten. Wir wollten nur bei Mama bleiben. Doch sie kümmerte sich jetzt um Papa. Das Geld wurde knapp, da mein Vater nicht mehr arbeiten konnte. So beschloss meine Mutter selbst, wieder ins Berufsleben einzusteigen. Papa war oft im Krankenhaus und Mama arbeiten und abends besuchte sie ihn. Das Leben hatte sich total verändert. Mein Vater war mein größtes Vorbild. Auch ich wollte mal so Tischtennis spielen können wie er. Papa baute immer mehr ab. Es ging ihm immer schlechter. Er wollte nicht im Krankenhaus sterben, sondern zu Hause bei seiner Familie. Mama holte ihn nach Hause. Am 18.09.91 hatte er den Kampf gegen den Krebs verloren. Morgens lag er regungslos schon kalt und starr neben Mama. Sie hat mir erzählt, dass ich nachts zu ihnen ins Bett gekommen sei und morgens zwischen ihnen lag. Da hatte ich keinen Vater mehr. Ich habe es damals nicht verstanden. Immer wieder wollten meine Schwester und ich zu ihm. Doch es ging nicht. Oft malten wir Bilder und brachten sie zum Friedhof, um sie aufs Grab zu legen. Mein großer Bruder litt sehr unter dem Verlust, da er in einem Alter war, in dem er es begreifen konnte. Meine Mutter ging es damals sehr schlecht. Sie hatte nur noch Stress. Der Hort wurde unsere zweite Heimat. Um mich abzulenken und das Schlechte hinter mir zu lassen, meldete ich mich beim Tischtennisverein an. Mit knapp 6 Jahren kam ich in die Schule. Der Ernst des Lebens begann.
Denise Schrade ist 17 Jahre alt und hat auch einen langen Text dazu beigetragen. Sie liest gleich Ausschnitte. Aber vorher möchte ich von dir wissen, dir hat es ja anfangs nicht so richtig Spaß gemacht, sich daran zu beteiligen. Wie siehst du das denn jetzt?
Also am Anfang war ich relativ verdutzt, als Herr Nickel in unseren Unterricht hineinkam und sagte, er wolle, dass wir Texte schreiben über unsere Gefühle zu diesem Thema. Und ich war am Anfang total durcheinander und wusste überhaupt nicht, was ich schreiben sollte. Bin dann nach Hause gegangen und habe mit meiner Mutter darüber geredet. Und die hat mir dann eben geholfen, eben diesen Text aufzuschreiben. Ja, und mittlerweile finde ich das auch eigentlich ganz gut. Mein Opa hat bereits ein Exemplar von diesem Buch. Er findet es ganz großartig und hat auch seine Nachbarn schon darüber in Kenntnis gesetzt, die das auch alle lesen mussten.
Denise Text, ausgegrenzt.
7.6.1998. Liebes Tagebuch, ich bin jetzt schon ziemlich lange in der Schule. Es ist grausam. Fast alle meine Mitschüler hänseln mich, weil ich ein Sprachproblem habe. Ich habe das SCH nicht richtig aussprechen können. Ich gehe mittlerweile allen Wörtern mit SCH aus dem Weg, damit niemand merkt, dass ich das nicht kann. Ich traue mich gar nicht mehr, irgendetwas im Unterricht beizutragen. Also werden die Bewertungen immer schlechter. Mein Lehrer hat sehr oft mit mir geredet. Ich möge doch bitte offener sein und mehr sagen, aber jedes Mal, wenn ich etwas sage, lachen alle. 29.06.1998. Hallo Tagebuch. Wir haben vor einer Woche ein Theaterstück aufgeführt, Hänsel und Gretel. Ich war die Mutter. Es war schlimm. Alle, die im Publikum saßen, hatten Videokameras dabei. Sie filmten alles und jeden von vorne bis hinten. Aber das war noch nicht alles. Am Samstag danach gab eine meiner Freundinnen eine Pyjama-Party. Sämtliche Mädchen waren eingeladen. Wie nicht anders zu erwarten war, sahen wir uns im Film die Aufführung noch einmal an. Dieses kam mir vor wie ein Albtraum. Alles hinter mir begann zu lachen und zu kichern. Viele ahmten mich nach. Ich lief weinend aus dem Zimmer und fuhr nach Hause. 7.12.1998. Zu einem Unglück war in diesem Jahr der Schulwechsel. Ein paar meiner alten Mitschüler wechselten auf dieselbe Schule wie ich und kamen auch in dieselbe Klasse. Meine neuen Mitschüler fragten, wie andere schon in der ersten Klasse, ob ich eine Zahnspange tragen würde. Ich antwortete ihnen aber nur knapp. Ich atmete auf, weil sie mich nicht ärgerten. Irgendwann machten wir einen Ausflug mit der Klasse in ein Museum. Durch einen dummen Zufall kam ich mit einer Mitschülerin ins Gespräch. Wir redeten lange miteinander. Was mir nicht auffiel, war, dass ich ihr die ganze Zeit im Museum hinterherlief. Auf dem Heimweg fragte sie mich, ob ich ihre Freundin sein wolle. Ich war ganz verdutzt, antwortete aber prompt. Aber sicher, klar doch. Von da an redeten wir miteinander im Unterricht und in den Pausen. Seitdem habe ich keine Angst mehr zu sprechen.
Der letzte Text wird von Arthur Nickel, einer der Herausgeber des Buches, gelesen. Er hat sich einen gewählt, weil dieser Text für ihn was Besonderes hat. Was war das Besondere an dem Text?
Ich finde, dass er besonders schön zeigt, um was es eigentlich in diesem Buch geht. Und die Frage, wie fühle ich mich eigentlich hier in Essen und anderswo, fremd oder doch daheim?
Ja, dann bitte.
Heimat ist auch eine Befindlichkeit der Seele. Ich bin ein Libanese, Alter 16 Jahre. Ich bin außerdem Autist, eine doppelte Last. Ich fühle mich nicht zu Hause, denn meine Wurzeln sind nicht hier. Ich habe keine Chance auf ein normales Leben. Ich bin Araber und Moslem. Das ist schon ein Makel schlechthin. Meine Familie ist sehr groß. Der Außenseiter bin ich als Behinderter. Denn im Islam bedeutet das Strafe von Allah. Die Umwelt reagiert meist auch sehr blöd. Dabei muss man zwischen Deutschen und Libanesen unterscheiden. Es gibt viele Menschen, die mein Anderssein akzeptieren, und ich bin dankbar dafür. Die beste Erfahrung habe ich mit meiner Lehrerin gemacht. Sie ist sehr kompetent und mag auch Ausländer und Behinderte. Die meisten Menschen sind sehr ungehalten, wenn Ausländer auch mal Rechte fordern. Der Staat hilft nicht viel. Er hat selbst Probleme mit Rechtsradikalen und so. Ich fühle mich als Fremdkörper, der nur bedingt lebt und sich wohlfühlt. Meine schlechteste Erfahrung ist, dass ich behindert bin. Aber auch als Libanese bin ich verurteilt zum Anderssein. Meine beste Erfahrung ist die Schule, die meine Welt ist. Ich glaube, die Menschen sind eher geneigt, Nichtbehinderte und Nicht-Ausländer zu akzeptieren. Vielleicht helfen ja meine Worte, die Menschen in dieser Stadt, die mir so vertraut und doch auch fremd ist, zu sensibilisieren. Ich möchte gerne eine Heimat haben, aber das ist schwer. Heimat ist auch eine Befindlichkeit der Seele, nicht nur ein Ort. Von Rabbi Semmo, 16 Jahre. Sweet child in time, you'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world while it's flying, taking toll. If you've been bad, Lord, I bet you have. You'd better close your eyes. Oh, bow your head. Wait for the
Wenn Sie bei all dem Weihnachtsstress noch Zeit finden sollten für ein unterhaltsames Buch, hier die Vorstellung des Erstlingswerks eines jungen Ruhrgebietsautoren, das Katja Schütze schon gelesen hat.
Zu Gast bei mir im Studio der Neuen Essener Welle, jetzt der neue Kästner. Guten Abend, Björn Kästner.
Guten Abend.
Ich habe gerade schon angespielt, der neue Kästner, das bezieht sich natürlich auf den alten Kästner, auf Erich Kästner, Pünktchen und Anton, das doppelte Lottchen, alles bekannte Kinderbücher. Wollen Sie in dessen Fußstapfen steigen?
Das wäre natürlich sehr schön, ja.
Also Sie wollen schreiben, aber nicht unbedingt Kinderliteratur.
Nee, also meine Zielgruppe sind eher die Erwachsenen. Bekannter Literat zu sein, ist natürlich einer meiner Träume, aber ich fange erstmal bescheiden an.
Und angefangen haben Sie jetzt mit einem Roman. Sie haben ein Buch vorgelegt, das diesen Monat auch in die Buchhandlungen kommen wird. Die Paganini-Identität, ein Roman, verschiedene Variationen rund um eine Mauer mit Künstlern verschiedener Jahrhunderte. Was genau muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, die Idee war halt, ein Buch zu schreiben, vor allem über Künstler, die mir besonders liegen. Ich selbst spiele Geige und bin der klassischen Musik sehr zugetan und wollte mit dem Buch halt verschiedenste Stilrichtungen der klassischen Musik in einem Buch halt verarbeiten und auch gegenüberstellen von Bach, der sehr abstrakte Musik geschrieben hat, bis hin zu Paganini halt, der doch sehr auf Effekte und Theatralik gesetzt hat und auch die moderne musikalische Zeit quasi einer der Vorreiter war. Bis hin zur modernen, schrägen Musik wollte ich einen Rahmen schaffen.
Sie haben ja mit Ihren beiden Protagonisten in Ihrem Buch, nämlich Niccolò Paganini und Arnold Schönberg, zwei Figuren geschaffen. Das ist natürlich erlaubt. Man darf natürlich in die Kiste der Fantasie greifen und alles in der Literatur zusammenbauen, wie man das möchte. Aber es sind ja zwei Figuren, die im wirklichen Leben sich nie getroffen haben und sich auch nie hätten treffen können. Warum nicht?
Weil beide zu gänzlich unterschiedlichen Zeiten gelebt haben. Schönberg hatte so um 1900 herum gelebt und Niccolò Paganini etwa 100 Jahre früher.
Diese beiden Protagonisten erleben ziemlich surreale Geschichten. Sie greifen eigentlich in der Jetztzeit an und malen ein Szenario, was sich mit neuen Medien beschäftigt, was sich mit Unterhaltungsindustrie beschäftigt, aber auch mit den wirklich wichtigen Fragen im Leben, nämlich Leben und Tod.
Ja, das stimmt. Also es war mir sehr wichtig, eine Verbindung zu schaffen zwischen ja, klassischer und, wie man sagen würde, vielleicht ernster Kunst bis hin doch zur modernen Unterhaltungsindustrie, die ich auch durchaus sehr zu schätzen weiß und deshalb unbedingt wollte, da halt einen Rahmen zu schaffen, zu sagen, das sind nicht unterschiedliche Welten, das passt auch zusammen.
In Ihrem Roman Die Paganini-Identität nehmen Sie ja historische Figuren, Musiker aus der Geschichte, setzen sie in die Jetztzeit und lassen sie auch im Hier und Jetzt agieren. Zum Beispiel Niccolò Paganini geht 42 Mal in den gleichen Film. Der Film Das Ende der Welt ist auch sein Thema in dem ganzen Buch. Wie geht er mit dieser Wahrnehmung von moderner Unterhaltungsindustrie um?
Ja, also er ist ein sehr leidenschaftlicher Mensch, der sehr gerne in Dinge hineinsieht. Also er versetzt sich wirklich mit seine ganze Schaffenskraft setzt er förmlich in die Interpretation dieses Filmes hinein. Und je mehr er in die Interpretation dieses Filmes hineingeht, desto mehr beginnt eine quasi Selbstinfragestellung oder Selbstauflösung, was zu einer sehr skurrilen Reise letztendlich führt.
Er hängt seine ganze Identität ja an die Frage, wie halte ich es mit Leben, wie halte ich es mit dem Tod? Das führt er auf der einen Seite mit sehr modernen Medien aus, indem er zum Beispiel seine Freunde, Bekannte im Internet bittet, ihm auf seine Fragen zu antworten. Andererseits zieht er es aber doch auch in seine Liebesbeziehungen rein. Können Sie da vielleicht mal so ein Beispiel geben? Die Eskalation, wie das Medium Film auf einmal in die Realität übergreift?
Ja, das. Also er hat eine Freundin und ist auch sehr verliebt in sie und sie ebenso in ihn, bis sie einen Autounfall hat und er auf eine andere Frau trifft. Und diese Frau steht in einer sehr seltsamen Verbindung zu dem Film, den er gesehen hat. Und mehr stellt sich die Frage, welche Frau eigentlich welche Frau ist. Was ist die Filmrealität? Was ist eigentlich sein Leben?
Eine Szene, die mir in dem Buch besonders gut gefallen hat, war eben die Auseinandersetzung mit der ersten Freundin und dieser abgetretenen Situation, in der eine Kommunikation überhaupt nicht mehr möglich war. Vielleicht können Sie das noch mal kurz schildern, weil das sind einfach ganz schöne Szenen, finde ich.
Ja, also seine Freundin war halt nicht ganz so gut gelaunt und er hat ja sich sehr in diesen Film hineingesteigert und argumentiert auch aufgrund des Films und sagt ja auch, dass doch quasi alle Antworten, die sie sucht, in diesem Film liegen würden. Und
sie möchte eigentlich viel lieber mit ihm essen gehen und einen schönen Abend genießen. Und daran zerbricht dann auch diese Beziehung und Niccolò Paganini dreht ab. Aber er dreht nur so weit ab, dass er nach wie vor seine anderen sozialen Kontakte behält, aber die verschwimmen immer mehr. Sie sind gar nicht mehr die Person, die sie sich ihm gegenüber darstellen, sondern sie nehmen immer wieder in den verschiedenen Variationen unterschiedliche Identitäten an.
Ja, das stimmt. Also was zunächst noch sehr klar da ist, das ist seine Freundin, das ist sein Bekanntenkreis, das sind seine Freunde. Dort stellt sich mehr und mehr die Frage, wer tatsächlich sein Umfeld ist. Und das führt ihn zu wesentlichen Fragen und auch auf eine Suche, die dieses Buch leitet.
Wie heißt jetzt die eigentliche Frage von Niccolò Paganini?
Wer bin ich? Deshalb heißt das Buch auch die Paganini-Identität. Wer bin ich wirklich?
Da greift er auch in die ganze Kiste der Variation. Er ist auf der einen Seite ein Terrorist, der alles zerstören will und gleichzeitig einer, der sich zerstört fühlt oder denkt, er muss sich mit den Fragen um Leben und Tod auseinandersetzen. Was leitet ihn da, solche Extreme anzunehmen?
Ihn leitet vor allem die Leidenschaft und die Liebe, und zwar die Leidenschaft und die Suche nach einem besseren Ort, nach der Frage, ist das wirklich schon alles oder gibt es da nicht noch mehr und wo ist eigentlich das wahre Glück im Leben?
Und immer wieder stößt er dabei an eine symbolische Mauer. Wie will er die überwinden? Wie will er zum ewigen Leben kommen?
Indem er glaubt, dass auf der jeweils anderen liegenden Seite die Antworten für seine hierseitigen Fragen liegen. Das führt zu sehr paradoxen Situationen, dass mehr und mehr das, was ihm eigentlich lieb ist, sich in Schlimmeres verwandelt und das, was ihm weniger lieb ist, wiederum in Positives verwandelt. Also Licht und Schatten ist ein Motiv, was sich durchs ganze Buch zieht.
Herr Kästner, Sie sind jetzt 27 Jahre alt. Die Paganini-Identität ist Ihr erstes Buch. Wenn ich Sie jetzt frage, warum soll ich das lesen? Was würden Sie mir antworten?
In erster Linie ist es ein eher unkonventionelles Buch, was aber durchaus mit Ironie und Witz zu lesen ist. Es ist für Leute auf jeden Fall gedacht, die sich für Musik interessieren. Und es ist sicherlich für Leute, die gerne mal eine sehr unkonventionelle Romanze lesen wollen. Es ist auf jeden Fall romantisch und hoffnungsvoll.
Und wenn man sein erstes Buch so vor sich liegen hat, das füllt einen doch bestimmt auch mit Stolz.
Also das auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, das war der dritte Versuch, ein Buch zu schreiben. Die ersten beiden Versuche arteten in einer Kurzgeschichte aus, weil irgendwann war die Geschichte zu Ende. Aber es vor sich liegen zu haben, das ist wirklich ein Traum.
Sie studieren parallel zum Schreiben noch Diplompädagogik und haben noch ganz ambitionierte Ziele. Sie wollen nämlich Psychotherapeut werden. Ist eigentlich auch in diesem Buch Ihr ganzes Herzblut mit drin?
Auf jeden Fall. Also absolut. Also.
Hörer, die jetzt möglicherweise neugierig geworden sind. Das Buch kommt diesen Monat in die Buchhandlung. Können Sie vielleicht nochmal den Titelpreis sagen?
Ja, das Buch heißt halt Die Paganini-Identität, kostet 14,90 Euro und ist beim BOD-Verlag erschienen.
Und liegt in jeder gut sortierten Buchhandlung aus.
Morgen, Kinder, wird's nix geben. Nur wer hat, kriegt noch geschenkt. Mutter schenkte euch das Leben. Das genügt, wenn man bedenkt. Einmal kommt auch eure Zeit. Morgen ist noch nicht so weit. Doch ihr dürft nicht traurig werden. Reiche haben Armut gern. Gänsebraten macht Beschwerden, Puppen sind nicht mehr modern. Morgen kommt der Weihnachtsmann, allerdings nur nebenan. Lauft ein bisschen durch die Straßen, dort gibt's Weihnachtsfest genug. Christentum vom Turm geblasen, macht die kleinsten Kinder klug. Kopf gut schütteln vor Gebrauch, ohne Christbaum geht es auch. Tannengrün mit Osrambirnen, lernt drauf pfeifen, werdet stolz, reißt die Bretter von den Stirnen, denn im Ofen fehlt's an Holz. Stille Nacht und heilige Nacht weint, wenn's geht nicht, sondern lacht. Morgen, Kinder, wird's nix geben. Wer nix kriegt, der kriegt Geduld. Morgen, Kinder, lernt fürs Leben. Gott ist nicht allein dran schuld. Gottes Güte reicht so weit. Ach, du liebe Weihnachtszeit.
Morgen, Kinder, wird's nichts geben, wurde gesungen von Katja Epstein und der Text, wen wundert, stammt von Erich Kästner. Und weiter geht es mit unserem Comedian Michael Steinke, dem ein kleines Malheur passiert ist, das Ihnen hoffentlich erspart bleibt.
Gestern habe ich mich wieder mal total vergriffen. Nicht im Ton, im Supermarkt. Ich wollte Leberpastete kaufen. Hör mal, die haben da ja eine Auswahl. Leberpastete mit Kräutern, ohne Kräuter, Leberpastete mit Knoblauch, mit Zwiebeln, Leberpastete ohne Zwiebeln, die hatten sogar Leberpastete ohne Leber. Hör mal, da stand ich da. Was machst du? Egal. Hab ich mir einfach eine gegriffen. Ne? Ich guck so und denk, Moment, wieso ist auf dieser Packung eine Katze abgebildet? Ich guck so hoch. Oh, wie dämlich. Wieder mal die Feinkost mit der Tierfutterabteilung verwechselt. Die sind inzwischen aber auch zum Verwechseln ähnlich. Lachshäppchen, Rindercroutons, Hühnchenragout findet man doch in beiden Abteilungen. Total verwirrend. Genau wie mit diesem Knabberzeug heute. Ich bin früher aufgewachsen mit Erdnüssen und Chips. Da war noch klar, was du gegessen hast. Erdnüsse waren Erdnüsse und Chips Kartoffeln in dünne Scheiben. Heute weißt du doch gar nicht mehr, was du da isst. Alles geriffelt, geringelt, gerödelt, lang, rund, dreieckig, salzig, fettig, ohne Ende. Hör mal, da kann es leicht passieren, dass du erst zu Hause vorm Fernseher merkst, beim Reinbeißen, das sind gar nicht deine Lieblingssalzstangen. Das sind, was ist denn das? Das sind, ach du Schande, wuff, wuff, Rinderzungenstäbchen. Hör mal, früher wäre mir das nicht passiert. Da gab's Frohlich, Whiskas, Pal und Kittekat. Feierabend. Heute Zeug ohne Ende. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, als könnte sich so eine Katze nicht selbst ernähren. In meinem Bekanntenkreis kriege ich doch immer wieder mit, dass so eine Katze ihrem Besitzer gerne mal als Liebesgabe den einen oder anderen toten Singvogel oder die eine oder andere, leider noch nicht ganz tote Maus, mit nach Hause bringt und aufs Kopfkissen legt. Aber die Zeit hat man ja als Tierhalter heutzutage nicht mehr. Diese Beutestücke noch in kleine Aludöschen zu verpacken, nur damit die Katze ihre Nahrung auch appetitlich findet. Ja, da reißt man doch lieber ein Päckchen Fertigfutter auf und gut ist. Gut, warum soll es jetzt der Katze auch besser gehen als mir? Ich mache mir ja auch mal gern so ein Döschen Ravioli oder Hühnereintopf auf. Das Ergebnis sieht man an mir. Naja gut, Gott sei Dank gibt es Laufbänder. Auch für Hunde. Ja, die Gabi, eine Bekannte von mir, die geht mit ihrem Schuschu immer ins Fitnessstudio für Katzen und Hunde. Schuschu, klingt jetzt nach einer Katze, ist aber ein Hund. Dänische Dogge. Ja, Schuschu. Gut, für Schuschu geht's dann immer direkt aus Gabis Körbchen ab aufs Laufband. Da wird der Schuschu dann festgeschnallt, ne? Und vor dem Laufband steht so ein großer Monitor. Da sieht der Schuschu dann beim Laufen immer so herrliche 3D-Filmchen mit blühenden Wiesen, immer grünen Wäldern. Ja, das findet das Tier selbst auch attraktiver als draußen Gassi gehen. Wie leicht tritt man da mal in so einen Hundehaufen? Ja, die Gabi erzählt immer total begeistert, ne? Och, wie schön der Schuschu auf diesem Band läuft. Ich müsste unbedingt mal mit und sehen, wie süß der Schuschu mit dieser 3D-Brille ausschaut. Vom Band geht's dann für Schuschu direkt wieder in Gabis Körbchen ab nach Hause. Da machen sich die beiden dann erstmal auf dem Sofa bequem, kuscheln sich in ihre Lieblingsdecke und gönnen sich so ein schönes Stück Schokoladentorte. Für beide. Ja, für Frauchen auch. Schokoladentorte habe ich in der Tierfutterabteilung noch nicht gesehen. Was mich verwundert, wo Schokoladentorte doch inzwischen neben Pralinen zu den Grundnahrungsmitteln von Hunden und Katzen gehört. So wie Leberpastete. Ja, die hatte ich ja mitgenommen. Hörte ich doch schon wieder die Stimme meiner Mutter. Jung, was du einmal angepackt hast, das legst du nicht mehr zurück. Gut, jetzt hast du die gekauft, dann probierst du die auch mal. Und wo Katze drauf ist, muss nicht Katze drin sein. Ich hab die dann probiert. Ergebnis? Lecker. Lecker. In so einer Qualität findest du die in keiner Feinkostabteilung. Jetzt habe ich mir überlegt, nächste Woche werde ich mich mal weiter vorwagen. Da probiere ich mal Herz, Lunge, Pansen. Ja, das bringt mich dann vielleicht auch noch mehr auf Gabis Wellenlänge. Gabi sagt ja immer, ja, sagt sie, zugegeben, als Hund ist der Schuschu eine Katastrophe. Richtige Katastrophe, aber als Mensch einfach unersetzlich.
Mehr über den Comedian Michael Steinke können Sie im Netz erfahren unter michaelsteinke.de. Der erste Teil des NEW-Magazins. Nach Werbung und Nachrichten hören Sie mehr von uns in unserem zweiten Teil. Da spreche ich unter anderem mit den Herausgebern der Broschüre Kindsein in Essen. Bis gleich.
Sadness fills my life. Sadness fills my life. Oh, sadness fills my life. Sadness fills my life. I send, oh, send her away to her grieving. You and I will fly away to love in my mind, love in my soul.
Just can't let go. Sadness. Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.